Wir hören auf die Worte Gottes für diesen Sonntag aus Ruth, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Dich, den Allmächtigen, dich, diesen El Shaddai, den wollen wir an diesem Morgen anbeten und ehren. In der Gemeinschaft, die du uns schenkst, durch die Lieder, die wir singen, durch die Texte, die wir beten, durch die Worte, die wir dir sagen im Gebet, wir beten dich an, dich, den Allmächtigen. Und wir danken dir, dass du der Allmächtige in Jesus Christus, unser Vater, geworden bist. Und dass wir jetzt durch dich zu dir, zu deiner Familie, zu dieser einzigartigen Gottesfamilie gehören dürfen. Dank sei dir. Und Dank sei dir, dass wir das auch leben dürfen in deiner Gemeinde, auch heute an diesem Ort, mit all den unterschiedlichsten Bezügen. Und wir freuen uns über das, was du uns schenkst und gibst und preisen dich darüber. Wenn wir heute hier so zusammen sind, dann bitten wir dich, dass du uns deine Worte schenkst und dass deine Worte uns Klarheit, uns Wegweisung, uns Orientierung, uns Durchblick geben. Und wir bitten dich, dass du dazu Rainer Wörz unserer Mitte segnest. Wir danken dir, dass du unser Herr und unser Gott bist. Aber dass du nicht nur einfach unser privater Herr und Gott bist, sondern dass du der bist, dem die Himmel dienen. Dass du der bist, ohne den nichts auf dieser Erde läuft. Und dass du alles siehst, alle geschichtlichen Zusammenhänge, alle Fakten, alles und viel, viel mehr siehst als wir. Wir vertrauen dir, deiner Weisheit, deiner Planung, deiner Macht und wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Und wir bitten dich, dass du zielgenau deine Verheißung erfüllst und durch alles hindurch zu deinen Zwecken genau dahin kommst, wo du hinkommen willst. Und wir bitten dich, dass du die Prozesse, die du dir vorgenommen hast, beschleunigst und dass wir auch heute an diesem Sonntag dir unser Maranatha sagen dürfen, dich bitten dürfen, Herr, komm, so schnell es irgendwie geht, für dein Volk, deine Völker, deine Gemeinde. Und hab herzlichen Dank für jeden, der in dieser Zeit, gerade in dieser besonderen Zeit, auf dich aufmerksam wird, dessen Herz du aufschließt, dass er dich entdeckt und findet, auch in unserem Land. Segne alles Weitergeben deiner Botschaft des Evangeliums, wo und wie auch immer, auch in diesen Tagen und Wochen. Wir danken dir nochmals auch für alle Generationen miteinander in diesem Haus und bitten dich um deine Wirkung bei allen Generationen, auch an diesem Tag. Gepriesen seist du, unser Gott. Gepriesen seist du, der Allmächtige. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus. Amen.
Ja, wir haben vor 14 Tagen schon mal diese Themenformulierung gehabt, Pulverfass Nahe Osten und die ganze Stadt geriet in Bewegung. Und der Ausgangspunkt war ja der vierfache Schriftsinn, der über Jahrhunderte, Jahrtausende an die Bibel angelegt wurde. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Sensus literalis, moralisch, allegorisch, anagogisch. Anagogisch heißt reichsendgeschichtlich, also endzeitlich, vor allem auf das Reich Gottes ausgelegt. Und das haben wir vor 14 Tagen gemacht beim Buch Ruth und die Idee war, die ganze Stadt geriet in Bewegung. Naomi oder Naomi, kann man beide sagen, symbolisiert ja am Ende der Tage, also in unserer Zeit, die Rückkehr des israelischen Volkes und tatsächlich ist nicht nur der Nahe Osten, sondern zunehmend die ganze Welt dadurch in Unruhe, in Bewegung gekommen. Wir haben also gesprochen von der panarabischen Bewegung, die erst so entstanden ist, eigentlich mit der Rückkehr oder der beginnenden Rückkehr des jüdischen Volkes. Dann hat man entdeckt Al-Quds, Jerusalem, das ist doch die drittheiligste Stadt des Islam. Da waren sie eigentlich schon immer, aber so richtig Bedeutung hat das auch jetzt erst erlangt. Wir haben als große Endzeit wehen den Ersten und Zweiten Weltkrieg, viele Nahostkriege und natürlich zunehmenden Antisemitismus. Und das ist nicht nur eine Sache einer territorialen Frage, also eine Landfrage, sondern es geht zutiefst um einen Kampf gegen Gott. Und da habe ich Ihnen ein Zitat von unserem Papa Ratzinger, also Papst Benedikt der 16. Im Jahr 2010 hat er zum 65. Gedenktag der Befreiung von Auschwitz gesagt: Im tiefsten wollte man mit dem Zerstören Israels, mit dem Austilgen dieses Volkes, den Gott töten, der Abraham berufen, der am Sinai gesprochen und dort die bleibend gültigen Maße des Menschseins aufgerichtet hat. Wenn dieses Volk einfach durch sein Dasein Zeugnis von dem Gott ist, der zum Menschen gesprochen hat und ihn in Verantwortung nimmt, so sollte dieser Gott endlich tot sein und die Herrschaft nur noch dem Menschen gehören. Das ist die Idee, die zu Recht der damalige Papst 2010 so formuliert hat, diese gottlose Idee. Ich habe von jemand einen Artikel der Neuen Züricher Zeitung zugeschickt bekommen und ein Giuseppe Garcia sagt dort, man könnte das ganze Problem des Nahen Ostens wegnehmen, also es alles wieder arabisches Land und der Antisemitismus würde trotzdem bleiben. Er ist ja auch viel älter als eben nur seit 1882 der ersten Einwanderungswelle. Wir haben ein Bild von Hesekiel 37 gesehen und manche sagen, ja, aber das gilt doch gar nicht für unsere Zeit. Das ist doch alles Rückkehr aus babylonischer Gefangenschaft. Das stimmt nicht. Man müsste, und dazu haben wir jetzt aber nicht die Zeit, den Kontext betrachten. Und der Kontext ist eindeutig ein endzeitlicher. Wir sehen das vor allem dann ein Kapitel später bei Gog und Magog, Hesekiel 38, Vers 8. Da heißt es, am Ende der Tage, in der Späte der Tage, das ist immer eine Formulierung, die auf die letzte Zeit vor dem Kommen des Messias hinweist. Also Hesekiel 37 war das Bild. Ich sage es nochmal ganz kurz, die Gebeine, die zusammenrücken, dann haben wir ein Skelett vorliegen, das ist ein Symbol auf die Sammlung Israels, die mit den großen Einwanderungswellen begonnen hat und die immer noch nicht abgeschlossen ist. Dann haben wir in einem zweiten Schritt Sehnen, Fleisch und Haut, aber noch kein Odem, es entsteht staatliches, kulturelles, religiöses Leben, es gibt eine Sprachauferstehung, aber noch keine geistliche Wiedergeburt. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, weil viele sagen, ja, aber guck doch mal hin mit den hohen Abtreibungsraten und überhaupt Israel, das ist überhaupt gar kein Gottesstaat, das wird auch etwa von arabischen Christen, evangelikalen Christen gesagt, das kann ja noch gar nicht das Werk Gottes sein. Also es gibt sogar eine antisemitische Variante, die bis in evangelikale Kreise hinein Fuß gefasst hat. Das ist alles eine teuflische Vorwegnahme, ein Rothschildstaat. Das ist alles ein menschlicher Versuch. Und dann finden Sie natürlich ein paar Juden, die das auch unterstützen. Ich meine, im Judentum gibt's alles. Ja, die werden für jede Meinung, für jede noch abstruse Meinung jemand finden. Ja, das sagen ja die Juden selber, sind aber nicht die Juden, sondern es ist eine Splittergruppe, die eben ihr eigenes Bibel- und Weltbild haben. Also, es geht von außen, das ist eben auch mit die große Botschaft von Hesekiel 37, erst die äußere Sammlung, die äußere Erneuerung und erst am Ende in einem dritten Schritt, der steht aber noch aus, werden Sie den erkennen, den Sie durchstochen haben und kommt der Geist Gottes in Sie. Das ist so wichtig, sonst ordnet man die Staatswerdung und die ganze Geschichte Israels völlig falsch ein. Und dann gibt es also Aussagen, die sagen, das hat mit der Bibel null zu tun, was da unten geschieht. Eigentlich muss man sagen, Mensch, wacht endlich auf, es ist Krieg. Es ist Krieg gegen Gott, war schon immer, aber es ist auch Krieg gegen Gottes Volk. Und ich kann nicht oft genug sagen, glaubt ja nicht, dass das, was den Samstagsleuten geschieht, vor den Sonntagsleuten, ihr versteht diese Metapher, Halt machen wird. Das spüren auch viele Evangelikale und ich habe mich sehr gefreut, dass Evangelikale aus Norwegen und Südafrika, waren auch noch andere dabei, nach Israel gereist sind und dort in der Knesset auch empfangen wurden. Und sie haben ausdrücklich gesagt, dass ihre politischen Führer nicht für sie sprechen. Sie haben sogar in Frage gestellt, also etwa die südafrikanische Vertreterin, Südafrika hat ja Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof verklagt, dass die politische Führung überhaupt nicht die Mehrheit im Land darstellt und sie stehen auch aus biblischen Gründen zu Israel. Also jetzt Teil 2, Pulverfass Nahe Osten. Irgendwie ist ja letztes Mal die Zündung noch gar nicht richtig losgegangen. Vielleicht haben Sie diesmal Streichhölzer dabei. Sprengstoff ist jedenfalls genug in der Luft. Wir haben ja in Hesekiel 37 so ein komisches rückwärtslaufendes Bild. Also normalerweise stirbt ja ein Mensch und dann wird er zum Skelett und also die Haut, Zähne und Dings, der Odem entweicht, dann zerfällt das Gewebe und dann haben wir am Schluss noch die Knochen und die werden dann durch Bewegungen auch voneinander entfernt. Und das andere Bild ist ja rückwärtslaufend, Leben aus Toten, das ist ja die Botschaft. Hesekiel, Prophet, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder leben? Ja, weil Gott aus Toten Lebende machen kann. Und da haben wir noch in der Bibel, und das müssen wir uns auch anschauen, noch zwei weitere Bilder, das Bild von den Geburtswehen und vom Feigenbaum. Nun, was Geburtswehen betrifft, bin ich ja quasi Experte. Ich habe 5 Geburten hinter mir und weiß da also Bescheid. Meine Frau noch ein bisschen mehr, das gebe ich zu. Und in Matthäus 24 wird ja Verführung, Kriege, Kriegsnews, wir haben ja ständig Kriegsnews, ja, ich weiß gar nicht, ob Sie mitgekriegt haben, dass vor uns letzte Nacht in den USA ein Anschlag auf Donald Trump verübt wurde, der da praktisch um Millimeter verfehlt wurde. Also die ganzen Dinge spitzen sich zu, kann sich auch wieder beruhigen. Ich will keine Panik schieben, aber ich sage nur, es ist eine große Unruhe. Kriegsnews, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an das Kriegssäbelrasseln um Taiwan, überhaupt Ostchina und Ostchinesisches Meer, Erdbeben und die Vulkane brodeln auch wieder vor sich hin. All das gab es schon immer. Der Endzeit bringt nichts Neues, aber es bringt es im besonderen Ausmaß. Also, jetzt sage ich Ihnen mal als erfahrener Vater, Phasen der natürlichen Geburt, habe ich natürlich nachgelesen. Senkwehen, Eröffnungswehen, Presswehen, da habe ich besonders gelitten, und dann die Nachwehen. Die Senkwehen bringen den Embryo oder Säugling, weiß schon gar nicht, wie man sagt, Embryo sagt man, gell? Säugling ist, wenn er draußen ist. Nein? Was? Ach, weiß ich auch nicht. Egal, Sie wissen, was ich meine. Also die drehen den, oder er ist schon gedreht, das weiß ich nicht, da war ich nicht so richtig dabei. Und dann rutscht er nach unten ins Becken und wird da eingeloggt. Das ist also der Anfang der Wehen. Die Welt wird in eine endzeitliche Ausgangslage gebracht. Das erleben wir jetzt. Die Bühne für die letzten Ereignisse werden bereitet seit Jahrzehnten. Senkwehen, das ist der Anfang der Wehen. Dann haben wir die Eröffnungswehen, da fährt man in aller Regel dann ins Krankenhaus. Jetzt geht's wirklich los. Sie sind regelmäßiger, der Muttermund öffnet sich, das Kind rutscht noch tiefer in den Geburtskanal. Und das scheint mir eine Parallele zu sein mit der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche. Jetzt nicht die Zeit, das lang zu erklären. Das sind die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Eine Zeit mit großer Verführung und großem Abfall. Und dann kommen die bereits erwähnten Presswehen. Jetzt geht's wirklich zur Sache. Die Kontraktion sehr heftig, das ist die eigentliche Geburtsphase, die Austreibung des Kindes, und das dürfte wiederzufinden sein mit den letzten 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Jesu, der Drangsal Jakobs. Da kommt Israel und auch in der Welt, aber vor allem Israel, weil es geht ja in diesem Bild von den Wehen in der Letztzeit um die Geburt eines Volkes, um die geistliche Geburt Israels. Und am Ende werden sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Also das ist so das Bild von den Wehen. Und dann gibt es auch noch Nachwehen, die dienen der Rückbildung. Und ich weiß nicht, ob die Plazenta, das Ausscheiden da auch dazu zählt, bin ich mir nicht so ganz so sicher. Irgendwie kam das auch mal irgendwann vor. Das könnte die Phase sein, wo die Sache eigentlich schon gelaufen ist, im Grunde nach. Sie haben den Herrn erkannt. Aber bevor das eigentliche Reich aufgerichtet wird, findet eine Phase von Gericht und Zurechtbringung statt. Ja? Also zum Beispiel, bevor das Reich so richtig beginnt, Matthäus 25, das Gericht über Schafe und Böcke, also über das, wie die Völker sich zu Israel in den letzten Tagen und in der Geschichte verhalten haben. Also wenn ich mal so, ich meine, das ist ein bisschen gewagt sein, was könnte so die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ich scheue mich immer, einen Endpunkt zu nennen, denn es heißt, wir sollen nicht rechnen. Und wenn ich sage, spätestens bis, dann habe ich auch gerechnet, zumindest vom Endpunkt her. Es kann wie immer, ich bleibe bei diesem Satz, es kann wie immer sehr schnell gehen, dass die Dinge sich überschlagen und wir morgen in einer anderen Welt leben und mitten in diesen letzten Ereignissen sind. Es kann aber auch nochmal eine Wehenpause geben, vielleicht auch mehrere, und es zieht sich noch hin. Beides finden wir, und ich freue mich über das Tagesseminar vom Warten. Ich denke, da hast du auch sehr stark die Wiederkunftsgleichnisse von Matthäus 25 im Auge, und die legen uns ja nahe, Sie können aber trotzdem nächsten Samstag kommen, da erfahren Sie viel mehr darüber. Sie legen uns ja nahe, es zieht sich hin, wenn aber der Bräutigam verzieht, wenn aber der König weggeht, mein Herr kommt noch lange nicht und all diese Dinge. Auf der anderen Seite haben wir Aussagen wie plötzlich, überraschend, wenn keiner damit rechnet, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht, das ist nicht unbedingt die Gemeinde, die so überfallen wird. Also da haben wir das überraschende Moment. Beides gilt und beides gilt zu sagen, und in dieser Phase sind wir. Aber wenn ich mal so nach vorne blicke, dann muss ich sagen, vor der Jahrwoche müsste nach meinem Verständnis noch eine große Schlacht um Jerusalem nach Sacharja 12 stattfinden. Jerusalem, der Last- und Stemmstein und Stolperstein, nicht nur der Region, sondern der ganzen Welt. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da kommt auch das Bild der Wehen, wenn Sie sagen, ich sage es mal mit Neville Chamberlain, 1937, der bei Hitler war, Peace in our days. Er ist ja zum ersten Mal geflogen, trotz Flugangst. Und dann kam er zurück, 1937, stieg aus der Maschine mit blassem Gesicht, wegen Fliegen. Aber er war ganz glücklich. Er hat mit Hitler sozusagen, wie er meint, eine stabile Situation hingebracht. Peace, Frieden in unserer Zeit. Und in Israel gibt es auch so eine Phase von Scheinfrieden. Und wenn Sie sagen, Peace now, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben Sie schnell überfallen wie eine Schwangere die Wehen. Und ich glaube, dass diese Schlacht vor der eigentlichen Jahrwoche stattfinden wird, vielleicht auch, wie es Daniel Haff hier ja vor 2 Wochen dargelegt hat, der Zug des großen Fürsten mit seinen Verbündeten aus dem Norden, Gog von Magog, Hesekiel 38, 39. Und dann könnte es sein, dass wir plötzlich eine ganz andere Situation im Nahen Osten haben, der Tempelbau möglich ist, es eine Art Groß-Israel gibt, weil die Feinde, die Ha'amim, direkt um Israel her, der arabische Halbmond gesprengt ist, der islamische Fundamentalismus. Und da könnte dann auch die Entrückung stattfinden. Und dann kommen Ereignisse, die gehen dann wirklich in die Eröffnungs- und in die Presswehen, also in die 70. Jahrwoche, als da zu nennen sei ein Vertrag mit einem Weltherrscher. Jesaja 28 nennt das Bund mit dem Tod. Bergung in der Lüge, da ist also Israel noch im Fleisch. Sie sagen, mit ihrer Geschicklichkeit, Diplomatie, Verhandlungsgeschick und all diesen Dingen, wir haben uns abgesichert. Wenn, das ist das Bild der Geisel in Daniel 9, aber wenn das Verderben, wenn die schwierigen Verhältnisse auch in der Völkerwelt toben, uns wird es nicht treffen. Also Vertragsgegenstand, ein Friedensschluss. Ich habe im Spaß für unsere Israel-Reise im März 2026, so sie stattfinden kann, geschrieben, angesichts dieser möglichen Entwicklung. Das war aber nicht so ganz ernst gemeint, aber hat doch einen ernsten prophetischen Hintergrund. Beaufsichtigung des Baus des dritten Tempels und Baden im Mittelmeer im Gazastreifen. Ob so sein wird, weiß ich nicht, aber das sind Dinge, die beide noch ausstehen. Friede und Sicherheit, eine erste Hälfte. Dann bricht aber der Antichrist diesen Bund. Jerusalem wird noch einmal erobert. Es wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Wir haben dann den Beginn der Trübsalzeit, des Tages des Herrn. der Drangsal Jakobs, der Zorneszeit, der Tage der Rache, also die eigentliche Presbyenzeit, bis sie am Ende in so großer Not sind. Sie fliehen ja ins Ostjordanland. Und dann heißt es, dass sie den erkennen werden, Sacharja 12, den sie durchstochen, den sie also mitgekreuzigt haben. Und auch Matthäus 23 sagt am Ende, die Stelle habe ich ja schon oft zitiert, dass sie ihn so lange nicht sehen werden, sagt er in seiner Erdenzeit, Matthäus 23 am Ende, ihr habt nicht gewollt. Ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr sprecht. Zitat Psalm 118, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Also, dass sie nach Jesus rufen und das machen sie dann auch. Übrigens habe ich den Eindruck, ist aber schwer zu sagen und zu quantifizieren, ja, auch aus Berichten aus Israel, dass durch den gesamten Druck eine gewisse Umkehr, Tshuva, zu dem Gott der Väter geschieht. Nicht zu Jesus, das wäre jetzt überzogen, aber doch ein Fragen nach Gott. Und auch, also Daniel Haff hat das ja auch erzählt und Menno Kalischer, dass zum Beispiel vor ein paar Jahren es noch völlig verpönt war, dass der Panzerkommandant vorher einen Psalm gelesen hat oder sie ein frommes Lied gesungen haben. Das waren ein paar Spinner. Das hat man auch nicht so gern gesehen. Heute ist das fast normal. Also eine gewisse Rückkehr. Man sucht Gott. Heute Morgen hat mir noch jemand aus Israel gesagt, wegen dem Norden, es wurde ja gestern ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet, der maßgeblich an der Planung und Ausführung vom 7. Oktober, diesem schwarzen Sabbat, beteiligt war. Der wurde gestern getötet und jetzt weiß man gar nicht, wie die Hamas reagiert und vor allem die Hisbollah. Die Hamas ist ja am Boden, zerstört fast schon, muss man sagen. Gibt aber immer noch etwa ein Drittel, das funktioniert. Aber sie haben Angst, wurde mir gesagt. Die Menschen im Norden und vielleicht ein Stück weit im ganzen Land haben Angst. Man weiß nicht, wann der Iran, der Hisbollah das Signal gibt, jetzt geht's los und dann zehntausende Raketen auf Israel fliegen, was ihr Abwehrsystem ziemlich sicher überfordern wird. Wir haben aber noch ein zweites Bild. Ich habe ja vom Feigenbaum auch gesprochen. Das eine war also Hesekiel 37, dieser Leichnam, der wieder lebt. Das andere war jetzt gerade geschildert eben das Bild der Geburtswehen, der Wehenphase. Und wir haben aber auch noch das Feigenbaumbild. Und das finden wir auch in der Inside-Rede Jesu. Vom Feigenbaum aber lernt. Ich könnte auch hier mal einen Punkt machen. Na, wenn mich es überhaupt nicht interessiert, dann kann ich auch nichts lernen. Also wir haben ja etliche Lehrer unter uns. Also Schüler, die nicht interessiert sind, die lernen auch nichts. Aber ich war auch so ein Typ in manchen Fächern. Ich dachte, Mensch, wie lange geht die Stunde noch? Ah, noch 5 Minuten, 300 Sekunden. Da hat man mit allem Möglichen, da hat man mit dem Blödsinn angefangen. Dann hat der Nachbar auch nicht mehr zugehört und rechts und links. Und Sie kennen das, ja? Also das ist, man ist nicht interessiert an dem, was der da vorne versucht oder die da vorne versucht, einem zu vermitteln. Und es ist so schade, dass viele alles besser wissen, aber keine Ahnung haben und auch desinteressiert sind. Weder was in der Bibel steht, noch was wirklich geschieht. Also Lernen, Interesse für das, was Gott macht, was Gott vorhat, das gehört dazu. Lernt. Und dann gibt es eine Parabel, ein Gleichnis, wenn vom Feigenbaum, wenn sein Zweig schon weich geworden ist, da hat er noch gar keine Früchte. Und ist schon Wirken Gottes. Das ist eben das Problem unserer Tage, dass viele sagen, ja, die sind ja gar nicht an Jesus gläubig. Aber wenn seine Zweige, nicht die Frucht, wenn die Blätter schon weich geworden sind und die Zweige und die Blätter hervorkommen, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das ist ein Bild, die Hitze des Sommers, die die Ausreife der Vollfrucht des Feigenbaums bringt, das ist ein Bild auf die Gerichtszeit. Also es ist, man kann übersetzen, dass er nahe ist, Jesus, stimmt auch, und dass es nahe ist, nämlich die Dinge, die in der Endzeitrede geschildert werden. Und wie in Hesekiel 37 haben wir hier einen rückwärts laufenden Film sozusagen, also hier zum Skelett und dann vom Skelett wieder zum Menschen, der lebt. Und so haben wir Verfallstufen des Feigenbaums im 1., 2. Jahrhundert. Da machen wir einen Sprung. Da haben wir eine Auferstehung des Feigenbaums. Und auch wieder von außen nach innen. Erst am Schluss kommt die Frucht, der Glaube. Aber wenn wir die mal gerade so durchgehen, das mache ich im Schweinsgalopp mit Ihnen, Sie sind ja topfit heute Morgen. dann müssen wir sagen, die Verfallsstufen, Sie kennen natürlich, wie Jesus den Feigenbaum verflucht und also komische Dinge, ja, er erwartet zu einer Zeit, wo noch gar keine Vollfeigen da sind, Frucht und dann verflucht er ihn, das sind alles prophetisch-symbolische Handlungen gegenüber Israel. Ja? Ein Wort, das er seinem Volk zuspricht in diesem Bild des Feigenbaums. Also er bringt keine Frucht mehr. Das messianische Judentum verlässt im 1., 2. Jahrhundert das Land. Dann trägt er nur noch Blätter, das ist eine interessante Phase, also sozusagen grob gesagt, von 30 bis 70 läuft der komplette religiöse Betrieb im Tempel weiter, aber das Eigentliche ist weg. Klar gab es noch das Zeugnis der Apostel, aber Sie kennen in der Apostelgeschichte, wie das immer mehr abgelehnt wird und wie die Juden sich immer mehr verstocken, von Einzelnen abgesehen. Und das finde ich eine interessante Phase von 30 bis 70, das ist die Zerstörung des Tempels im jüdisch-römischen Krieg, 66 bis 70. Der religiöse Betrieb läuft weiter. Sowas gibt's. Der Geist Gottes ist ausgezogen, das Eigentliche ist weg. Aber die Priester und der Hohepriester und die führende Klasse, die machen weiter, als wäre es nichts geschehen. Sowas gibt's sogar bei Gemeinden. Betrieb ohne Geist Gottes. Und dann in der nächsten Verfallsstufe verdorrt der Baum und dann steht er nicht mehr. Also Israel geht förmlich ein und wir haben ja dann nach dem Bar Kochba-Aufstand 135 die endgültige Diaspora. Und Israel hört auf, ein politisches Gebilde, es war ja sowieso nur Teil des Römischen Reiches, aber ist in dem Sinn kein Staat mehr. Das ist die Entwicklung. Und dann geht es 2000 Jahre in die Diaspora. Das ist ja schon angekündigt. Und das Land verödet und verwüstet. Und jetzt läuft der Film rückwärts. Der Herr sagt, am Ende der Tage will ich euch sammeln aus allen Völkern. Und das hat mit der ersten Einwanderungswelle 1882 begonnen. Und dann geht es weiter. 1948 steht der Feigenbaum, gibt es wieder einen Staat Israel. Und dann hat er Blätter, religiöses Leben, kulturelles, staatliches Leben. Er hat sogar Frühfeigen, messianische Juden. Aber erst nach der Hitze des Sommers wird er wieder die volle Frucht haben, wird Israel zum Glauben kommen. Also wie beim Skelett, bei den Knochen und wie bei den Geburtswehen, es ist ein Prozess von außen nach innen, auch das erkennen wir. Parallel, aber das nur für Brettlesbohrer, mit der Verwerfung Israels und Beiseitesetzung, so muss man sagen, geht auch das antike Rom unter und geht dann in ein zweigeteiltes Stadium, Ost-West-Rom, der Zar, im dritten Rom wurde Moskau genannt, zweite war Konstantinopel, ist der oströmische Bereich, der weströmische, heiliges römisches Reich, deutscher Nation, Ost-West-Kirche, das sind die Beine verborgen und in der Endzeit taucht wieder ein Rom auf, ein babylonisch-antichristliches Reich mit einem Cäsar an der Spitze. Die Bezeichnungen müssen nicht so sein. Aber ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass die angelsächsischen Ausleger schon viele Jahre und Jahrzehnte sagen, habt mir Acht auf Europa, weil eben dort in diesem Raum, im Mittelmeerraum, Europa, Levante, also Israel, Syrien, da diese ganze Ecke, da dürfte dieses Reich wieder manifestiert werden. Und ich meine, wir sind auf dem Weg dorthin. Und der Cäsarenwahn, das ist ja, die Republik ist ja dann quasi in eine Diktatur abgegleitet, er blieb formal immer Republik, aber der Senat hatte immer weniger Bedeutung, so nach Augustus und dann ging das immer weiter. Und dann schon sehr früh fing man an, um eine Klammer, eine Identifikationsfigur zu haben für die vielen Religionen, für das Multikulti, für die ethnische Vielfältigkeit, wie heute in Rom, suchte man auch eine religiöse Klammer, einen religiösen Überbau. Die Staatsgötter haben nur zum Teil dazu gedient und gereicht. Und so hat man die Idee gehabt, die im Orient schon immer virulent war, der Kaiser, der hat sakrale, der hat göttliche Natur. So finden wir in einem Papyrus 27 vor Christus in Ägypten bereits, dass Augustus, also Octavian, der Adoptivsohn von Julius Caesar, er ist Sohn eines Gottes, Julius Caesar, der posthum zum Gott erklärt wurde, und selber Gott. 27 vor Christus. Und genau in der Zeit, als Menschen sozusagen in diesen Wahn kommen, wird wer geboren in Bethlehem? Der Sohn des wahren Gottes ist und selber Gott. Ja? Und am Ende der Tage wird dieser Cäsarenwahn wieder beschrieben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man denkt doch, also alles so aufgeklärt und wir haben doch alles hinter uns gelassen. Aber das ist ja Quatsch. Wir sehen in der Kulturnation Nummer 1, Deutschland hat Gott ja eine Modellvorführung gemacht, 33 bis 45, dass selbst hochgebildete Völker in die Barbarei und durch die Gottlosigkeit und die Dämonie in Bestialität ausarten können. Und so wird es am Ende wieder eine Klammer geben. Und zwar wird es einen wirklich begabten, und grandiosen und genialen, unheimlich genialen, weil er auch mit unsichtbarer Welt in Verbindung steht, geben, den wir auch den Antichrist nennen. Nun gut, diesen Cäsarenwahn, den gab es schon immer, der zieht sich durch die ganze Geschichte. Ich fange schon auf den ersten Blättern der Bibel an. Der Teufel sagt, hör mal her, du musst dein Schicksal schon selber in die Hand nehmen. Diese Bindung an Gott, die hemmt dich nur. Denn Gott weiß, wenn du das tust und ihn verlässt, wirst du sein wie Gott. Und das ist die Versuchung durch die ganze Geschichte und das ist heute auch. Haben Sie noch vom Papst Benedikt das in Erinnerung? Wie er sagt, naja, es geht eigentlich gegen Gott und wenn man Gott abgeschafft hat, dann ist man selber Maßstab und Herr über alles. Das ist also der eigentliche Grund und Domitian zum Beispiel, der wahrscheinlich eine prägende Figur während der Sendschreiben, 81 bis 96 nach Christus, der hat in seinen offiziellen Schreiben begonnen, ich, euer Herr und Gott, befehle euch. Und wenn Sie es Griechisch oder Lateinisch lesen, dann tauchen da genau Kyrios und Deus, genau diese Begriffe auf, die für Gott verwendet werden. Das war natürlich ein Anspruch und das war klar, dass die Christen da nicht mitmachen konnten. Die Juden hatten einen Sonderstatus seit Julius Caesar. Übrigens, Hitler hat in einer Vorlage 1943 mit Bleistift dazu geschrieben, endlich ein brauchbarer Entwurf. Und da geht es darum, dass nach dem Endsieg er zum neuen Messias proklamiert werden sollte. Alle anderen Religionen sollen abgeschafft werden, außer der Islam, der Buddhismus und der Shintoismus. Warum gerade die drei? Das mögen wir nicht weiter ordnen. Und Johannes Pflaum weist zu Recht darauf hin, wir finden dieses Prinzip, dass die Menschen eine Identifikations-, eine Vaterfigur, eine göttliche Figur, eine messianische Figur herbeisehen in der Sehnsucht ihres Herzens, die Gott hineingelegt hat, nach Unvergänglichem, nach Höherem. Das ist von Gott, aber es wird an der falschen Quelle gestillt. Und wir am Ende der Weimarer Republik, das sei doch noch mal kurz erwähnt, um auf die deutschen Verhältnisse und europäischen zu kommen, da war ja das Land auch wegen der Wirtschaftskrise zum Teil unregierbar. Die Ränder links und rechts waren so stark geworden, dass die Mitte zerrieben wurde. Man tat die Polizei und tut die Polizei leid, die da dazwischen stand, zwischen diesen zum Teil bewaffneten Schlägerbanden, die SA von Röhm und dann eben auch die kommunistischen und sozialistischen Verbände. Und wissen Sie was? Ich habe den Eindruck, in diese Entwicklung sind wir wieder auf dem Weg. Es gibt sehr viele Extreme, wenig Mittel, also sind immer noch recht viele. Der Staat tut sich zunehmend schwer. Und wenn ich jetzt das Attentat von Donald Trump auch mal kurz da einbauen soll, dann muss ich sagen, wir haben diese Entwicklung in den USA noch viel weiter. Da stehen sich faktisch Bevölkerungsteile feindlich gegenüber. Man fragt sich, wenn was schief geht, gibt es einen Bürgerkrieg. Das wird dort wirklich gefragt. Es gibt große Gruppen, die sagen, sollte der drankommen oder die drankommen, akzeptiere ich nicht und da wehre ich mich auch. Bis zur Separation von Bundesstaaten und umgekehrt auch. Und diese Entwicklung haben wir auch. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber nur eine Vermutung, in so eine Zerrissenheit wie 33 kommt dann so eine falsche Heilsfigur und die Leute sagen, der ist es. Der ist es. Der räumt auf mit diesem Xox, egal was Xox ist, links, rechts, oben, unten. Und er bringt wieder Ordnung ins Land. Und so haben viele, viele, viele Christen den Arm gehoben, 33. Manche bis 45. Ich weiß von Pfarrern, die gläubig waren, also ich rede jetzt nicht von die mit SA-Uniform und SA-Uniform die ersten Jahre in Gottesdienst gekommen sind. Glauben wir nicht, dass wir nicht hineingezogen werden mit in diesen Sog? Und hat doch schon angefangen. Sagen Sie doch mal klar Ihre Meinung zur Familienpolitik. Sagen Sie doch mal klar Ihre Meinung zu Israel. Da werden Sie feststellen, dass es zunehmend schwierig wird. Und wir müssen uns schon mal Familienpolitik. Sagen Sie doch mal klar Ihre Meinung zu Israel. Da werden Sie feststellen, dass es zunehmend schwierig wird. Und wir müssen uns schon mal fragen, wie wir uns grundsätzlich positionieren und wie wir uns auf das auch einstellen. Ich will Ihnen keine Angst machen. Ich will nur sagen, Krisenzeiten sind auch Entscheidungszeiten. Und wir sehen, wie die Dinge sich zuspitzen. Johannes Pflaum hat die erwähnt. Wir finden dieses Prinzip auch im Marxismus, Kommunismus und Sozialismus. Gott wird liquidiert und der Mensch setzt sich an oberste Stelle. Er erwähnt dann Karl Marx, der ein glühender Gotteshasser war. Und wenn wir die Bibel befragen, es tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss, aber ich muss nicht sagen, was Sie gerne hören wollen, sondern was Gottes Wort sagt. Und Weichspüler haben wir genug. Am Ende haben wir eine dreifache Selbstliebe. Es ist die Zeit der absoluten Ich-Liebe. Das merkt man schon. Das merkst du auf der Autobahn, das merkst du im Geschäftsleben, das merkst du überall. Und die Riesen versuchen, um das zu sagen, weil der Herr ja sagt, und die Liebe wird in vielen erkalten. Früher dachte ich mir, ja, in der Welt wird es kalt werden, aber bei uns bleibt es warm. Und da habe ich bei Gerhard Meyer gelesen, das ist ja auf die Gemeinde bezogen. Und man spürt doch, wie ein Versuch, das mitzureißen, ja jetzt bin ich aber auch mal da, oder? Dieser Narzissmus, der so um sich greift, dieser Egoismus. In 2. Timotheus 3 heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstliebend sein, Narzissten, geldliebend, ist jetzt für uns kein Problem, prahlerisch, hochmütig, lästerer, lieblos, also inhuman, grausam, das Gute nicht liebend, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und am Schluss wird Gott, der Teufel, in einem Menschen angebetet. Und ich muss mal den Namen Yuval Harari nennen, dieser Professor aus Jerusalem, der Zugang zu den Mächtigsten dieser Welt hat. Ich meine, der könnte ja viele Ideen haben, wenn es keinen interessiert. Es gibt viele Leute mit guten Ideen. Aber der Mann hat nun einen Bestseller geschrieben, ist weltweit anerkannt Berater des World Economic Forum und war bei Merkel, war bei Obama, der war überall. Der Prophet der neuen Weltordnung, Professor aus Jerusalem. Und er hat ja dieses bekannte Buch geschrieben, Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Und er sagt, alle Gottesvorstellungen können Sie vergessen. Wir sind selber unser Gott. Wir machen das Unmögliche wahr. Wir werden Krankheit, Sterblichkeit besiegen. Der technische, der Fortschritt wird eine paradiesische Welt, einen göttlichen Menschen hervorbringen. Wir sind sogar besser als Gott, weil Gott ist letztendlich gescheitert. Wir werden nicht scheitern. Das nennt man menschliche Hybris. Gott wird abgeschafft. Ich habe dieser Tage, und ich war erstaunt, weil von dem Mann habe ich noch nie was gehört oder kannten Sie Nilus den Jüngeren. Na, den Älteren haben Sie vielleicht gekannt. Nee, kleiner Scherz. Der Ältere war im 4. Jahrhundert, der Jüngere ums Jahr 1000. Und er war Mönch, 910 bis 1005. Und er hatte eine Prophezeiung ausgesprochen. Und ich finde es so erstaunlich. Er sagt, ich lese Ihnen das mal vor, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also von ihm aus gesehen fast 1000 Jahre, wenn sich die Zeit für die Ankunft des Antichristen nähert, wird sich der Geist des Menschen verdunkeln. Falschheit und Geldliebe werden extreme Ausmaße annehmen. Sie werden eine Art und Weise finden, mit der ein Mann ein Gespräch mit einem anderen von einem Ende der Erde zum anderen führen kann. Na, können wir doch. Telefon, Skype, FaceTime. Zu dieser Zeit fliegen die Menschen wie Vögel durch die Luft und steigen wie Fische zum Meeresgrund hinab. Fliegen und U-Boote, die bis zum Meeresgrund kommen, sind heute auch selbstverständlich. Und wenn sie all dies erreicht haben, werden diese unglücklichen Menschen ihr Leben in Annehmlichkeit verbringen. Der Gottlose wird die Wissenschaft mit Eitelkeit vervollkommnen, dass sie die Menschen dazu bringt, den Glauben an die Existenz des einen Gottes zu verlieren. Gott wird abgeschafft. Jetzt wollen wir doch noch eine letzte Runde drehen, wo wir sagen, ja was, okay, glaube ich, sieht so aus, ob das alles schon jetzt so kommt oder ob das noch länger geht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber wir spüren, wie die Unruhe zunimmt, die Bewegung und wie die ganze Welt in Bewegung ist. Und wir sollten auch eine Bewegung haben, aber eine Bewegung in die richtige Richtung, in die Jesus-Richtung. Es gibt zwei große Züge in dieser Zeit, den Jesus-Zug und den Endzeit-Zug der Menschenverherrlichung, der Selbstverliebtheit und Selbstvergottung und damit der Verachtung Gottes. Und beide Züge nehmen Fahrt auf. Übrigens, nebenbei gesagt, auch der endzeitliche Abfall. Meine persönliche Einschätzung, so mein begrenzter Horizont ist, dass wir mitten in den großen Abfallszeit leben, dass viele Christen heute von einer klaren Stellung zu Gottes Wort und einer zunehmend klaren Haltung zu Jesus, so wie ihn die Schrift lehrt, wegrücken. Es wird eine große Zeit des Abfalls sein, nicht irgendwo weit draußen, sondern in denen, die sich Christen nennen. Und dann gibt es eine andere Gruppe, ich will sie nicht quantifizieren, vielleicht könnte man ein Drittel, zwei Drittel sagen, weiß ich aber nicht so. Die zieht richtig durch, da merkt man, wie was aufbricht, die voran will, die das Wort will, die Gemeinschaft will, die dienen will, die dem Herrn bewusst entgegen, der Jesuszug. Und auf der Endzeit die Dynamik des Endzeitzuges und beide Dynamiken hängen natürlich auch zusammen. Und die Frage ist, wo sitzen Sie eigentlich, in welchem Zug? Und glauben wir ja nicht, dass wir von diesem Endzeitzug, der zunehmend beschleunigt und am Schluss gegen die Wand fährt, dass wir von diesem Endzeitzug noch vor der letzten Station schnell wechseln können in den anderen Zug? Das wird nicht funktionieren. Ich kann Sie nur ermutigen, zu dem zu kommen, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin so froh, dass ich im Jesuszug bin. Sie auch? Ich bin so froh, dass ich weiß, wo es hingeht. Sie auch? Und der Jesuszug fährt trotz meiner Fehler, meiner Sünden und meines Versagens. Denn dafür sorgt Gott auch und hat er schon gesorgt. Verstehen Sie? Und das ist das Wunderbare. In dem Zug sitzen lauter so Kameraden wie du und ich. Und er gewinnt dann Fahrt und er will uns dynamisch voranbringen. Und dann dürfen wir erleben in einer geistlichen Weise, was Psalm 91 so formuliert. Wir müssen es allerdings geistlich verstehen, vom Neuen Testament, von Jesus her. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und viele haben auch Angst, auch nach so einer Verkündigung, oh wei, was wird sein? Aber die richtige Antwort ist nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern face to face die Dinge sehen und zum Herrn damit. Das gereiftes Christsein. Ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Tausende fallen an deiner Seite, Zehntausende an deinen Rechten. Dich erreicht es nicht. Nun schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen, den Jesus-Namen, kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn, bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Schweres erleben. Ja klar, wenn Sie jetzt sagen, was Sie alles an Krankheit und Leiden und Sterben erlebt haben und schweren Dingen. Aber Gott lässt uns nicht. Gott ist treu. Er wird uns durchbringen. Er sagt der verfolgten Gemeinde in Smyrna, nicht eines fürchte, das ist der erste Schritt in die falsche Richtung, Angst vor diesen Dingen zu bekommen und vor Menschen. Nicht eines fürchte, nicht weil ich so stark bin, sondern weil er mit mir ist. Ist Gott mit uns, wer mag wider uns sein? Er, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Er wird uns zum Ziel bringen. Er wird uns durchtragen. Auf ihn ist Verlass. Und auf ihn hoffe ich und auf ihn stütze ich mich. Ich will zum Schluss noch mal fragen, in welchem Zug sitzen Sie und wo wollen Sie sitzen? Amen. Wir beten. Ja, Vater, du stellst uns den Ernst der gefallenen Welt vor Augen. Das hast du alles gewusst, als du die Menschen gewarnt hast, als du uns gewarnt hast, nicht von dir zu gehen. Die ganzen Katastrophen, das ganze Leid, die ganze Not, das ganze Elend, die Schmerzen, die Tränen, auch in der Schöpfung. Und wie viel wurde geweint und was wird noch geweint und was wird noch gelitten? Und wir können sagen, Herr Jesus, komm bald, mach dem Ganzen ein Ende. Und wir danken dir, dass wir immer klarer sehen dürfen, da geht's hin ohne dich. Und dass wir immer klarer erkennen und ergreifen dürfen, und mit dir geht's ins Licht und ins Leben und ins Heil. Und so danken wir dir, dass die Türen des Jesuszuges offen sind. Danken dir, dass die Fahrkarte geschenkt wird. Danken dir, dass es ein Zug voller Sünder ist, den du vergeben hast, die du reingewaschen hast im Blute Jesu. Herr Jesus, lass uns an deinem Zug, an deiner Dynamik, an deiner Heilswelle Anteil nehmen. Und wir bitten dich auch für dein Volk der Wahl, du wirst es auch in deiner Treue zum Ziel führen. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.